Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht Daniel Heinrich. Guten Abend. Morgen will Bundesaußenminister Maas in Ankara mit seinem türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu über die Lage in Nordsyrien beraten. Wir dröseln gleich zu Beginn der Sendung auf, warum dieser Besuch kein Zuckerschlecken für den Außenminister werden dürfte. In Berlin hat der Bundestag erstmals über das Klimapaket der Regierung diskutiert. Union und SPD warben für die Maßnahmen. Die Opposition hält sie für falsch oder nicht ausreichend. Wie hart die Kritik ausfiel, gleich mehr in unserem Beitrag aus Berlin. Nach den jüngsten Verunreinigungen bei Wurst und Milch haben Bund und Länder über eine bessere Überwachung von Lebensmitteln diskutiert. Ein Problem bisher: Interessenskonflikte bei den Kontrolleuren. Ich habe gleich die Möglichkeit, bei Katharina Willkommen nachzuhaken, bei der FDP für Verbraucherschutz zuständig. Und wir blicken in der Sendung noch nach Washington. Die komplizierte innenpolitische Lage verkompliziert sich weiter. Staatliche Ermittler sollen nun gegen staatliche Ermittler ermitteln. Was dahinter steckt, die Einzelheiten in dieser Sendung, an deren Ende um kurz vor Mitternacht, wie immer, die Presseschau steht. Thema dort unter anderem die Situation in Syrien. Am Donnerstagnachmittag, also gestern, hat er es angekündigt, Heiko Maas von der SPD, der deutsche Außenminister, reist morgen in die Türkei. Eine ganze Reihe an Themen stehen auf dem Tableau, vor allem über den Einmarsch der türkischen Armee in Syrien will Maas morgen in Ankara sprechen. Sein erklärtes Ziel im Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu: eine dauerhafte Waffenruhe. Dass die Gespräche nicht ganz einfach werden dürften, das zeigt schon der Blick in die sozialen Medien. Auf Twitter hat Çavuşoğlu seinen deutschen Gast schon mal einen Willkommensgruß auf Deutsch geschickt, der es in sich hat. Theo Gers.
Einen Tag vor der Abreise von Heiko Maas in die Türkei zeigt sich, es wird eine heikle Mission für den deutschen Außenminister. Denn schon im Vorfeld stellt sein Gastgeber in Ankara klar, was mit der Türkei noch geht und was nicht.
Lieber Heiko Maas, ich freue mich auf deinen Besuch in der Türkei. Du bist uns immer willkommen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Wer die Türkei belehrt, muss mit einer entsprechenden Antwort rechnen.
So der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in einem auf Deutsch verfassten Tweet, mit dem sich die türkische Regierung jegliche Einmischung in Sachen Syrien verbittet. Und heute legte Çavuşoğlu noch einmal nach. Man werde sich nur auf Augenhöhe begegnen, Ermahnungen über den türkischen Einmarsch in Nordsyrien seien nicht willkommen. Genau daran mangelt es heute aber nicht. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer drohte mit Wirtschaftssanktionen, sollte die Türkei in Nordsyrien nicht einlenken. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich stellte die NATO-Mitgliedschaft der Türkei in Frage. Da deren andere Mitglieder die Türkei nicht ausschließen können, legt Mützenich den Austritt der Türkei nahe. Jeder muss für sich selbst prüfen, ob er noch Teil der NATO sein kann und will, sagte Mützenich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Schließlich teile man in der NATO gleiche Werte und der Einmarsch in Nordsyrien sei nicht durch das Selbstverteidigungsrecht gedeckt. Genau das hatte auch Heiko Maas gestern Abend im ZDF wiederholt.
Es ist nicht völkerrechtlich legitimiert. Und daraus ergibt sich die ganz logische Konsequenz, dass wir auch der Auffassung sind, dass man sich dort wieder zurückziehen muss.
Die erzürnte Reaktion aus Ankara zeigt, die Türkei und mit ihr Russland wollen sich nicht reinreden lassen, wie sie in Nordsyrien weiter vorgehen. Das erfuhr Heiko Maas gestern auch telefonisch, während Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in Brüssel bei der NATO noch versuchte, für ihren Vorschlag Verbündete zu finden. Nach den Telefonaten gestern geht für Maas all das an der Realität vorbei.
Das Einzige, was entscheidend ist, ob wir internationale Partner finden, die sich an einer solchen Mission beteiligen würden. Bisher hat noch kein einer der Angefragten mal gesagt, er würde sich beteiligen. Man prüft das, man überlegt das, man ist skeptisch. Die Franzosen sagen, das passt nicht in die Diplomatie. Ich habe in die Situation und in die Dynamik der gegenwärtigen Ereignisse. Ich habe heute mit meinem russischen Kollegen telefoniert, der mir sagte, das ist nicht notwendig. Wir haben die Dinge in Sochi eigentlich geklärt, Präsident Putin und Präsident Erdogan. Und insofern, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht an den Problemen vorbeireden.
Deutlich wird, der Außenminister hält vom Vorstoß der Verteidigungsministerin, in Nordsyrien eine Sicherheitszone einzurichten und diese durch eine internationale Truppe mit UN-Mandat kontrollieren zu lassen, wenig bis nichts. Für ihn ist das folglich eine theoretische Debatte und dafür habe man angesichts des Elends in dieser Zone keine Zeit.
Die theoretische Diskussion, was heißt eine Schutzzone, was heißt mehr Verantwortung, hilft im Moment keinem. Dafür haben wir keine Zeit. Eigentlich sind wir schon viel weiter.
Wie weit, sagt Maas nicht. In der Bundesregierung zumindest ist die Abstimmung noch nicht abgeschlossen. Dafür hat Kramp-Karrenbauer den Koalitionspartner SPD offenkundig zu stark vor den Kopf geschlagen.
Die Situation in Syrien, die Türkei ist verstimmt und die Bundesregierung weiter gespalten aus Berlin, Theo Geers. Auch die Situation der Flüchtlinge wolle er in Ankara besprechen. Das hat Heiko Maas im Vorfeld seiner Reise schon angekündigt. Ein heikles Thema. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hält in einem neuen Bericht fest, dass Ankara Flüchtlinge illegal ins Bürgerkriegsland abgeschoben habe. Die Vorwürfe sind nicht neu. Bei der türkischen Regierung spricht man von freiwilligen Rückkehrern. Georg Schwarte.
Hunderte seien von der Türkei gewaltsam ins Kriegsgebiet zurückgeschickt worden. Angaben aus Ankara, die Menschen seien freiwillig zurückgekehrt, bezeichnete Amnesty als unwahr. Dutzende Flüchtlinge, die von den Menschenrechtlern befragt wurden, hätten bestätigt, dass sie von türkischen Sicherheitskräften bedroht und geschlagen worden seien, um Dokumente zu unterzeichnen, in denen sie freiwillig ihre Rückkehr erklärten. Amnesty hat zahlreiche Fälle dokumentiert und berichtet von Flüchtlingen, die mit gefesselten Händen in Bussen von der Türkei aus nach Syrien deportiert wurden. Die Türkei spricht derzeit von rund 315.000 Syrern, die freiwillig aus Flüchtlingslagern in der Türkei nach Syrien zurückgekehrt seien. Die zuletzt zwischen der Türkei und Russland getroffene Vereinbarung zur Beendigung der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien beinhaltet auch die sogenannte freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen. Kritiker werfen der Türkei vor, in Nordsyrien durch die Vertreibung der Kurden und der Ansiedlung von Flüchtlingen aus der Türkei einen Bevölkerungsaustausch vornehmen zu wollen. Die Türkei beherbergt derzeit rund 4 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, so viele wie kein anderes Land auf der Welt. Am Samstag wird der deutsche Außenminister Maas nach Ankara reisen. Er hatte angekündigt, in der Türkei darauf zu drängen, dass auch beim Umgang mit Flüchtlingen internationales Recht angewandt wird.
Georg Schwarte. Die jüngsten Verunreinigungen bei Wurst und Milch haben die Verbraucher stark beunruhigt. Bund und Länder haben nun über eine bessere Überwachung von Lebensmitteln diskutiert. Auch wegen des Skandals beim hessischen Hersteller Wilke haben Verbraucherorganisationen eine grundlegende Reform der Lebensmittelüberwachung gefordert. Aus Berlin, Panayotis Gavrilis.
Die Lebensmittelüberwachung, sie soll besser werden. Darin ist sich Bundesernährungsministerin Julia Klöckner nach dem Wilke-Lebensmittelskandal mit ihren Länderkolleginnen und Kollegen einig.
Unsere Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Recht auf sichere Lebensmittel. Und hier geht es um die Gesundheit der Menschen. Und das darf niemand leichtfertig aufs Spiel setzen.
Klöckner appelliert an die Verantwortung der Unternehmen, aber auch an die Bundesländer, die für Lebensmittelüberwachung zuständig sind. Das System der Lebensmittelkontrolle in Deutschland laufe gut, aber nicht durchgehend, so Klöckner.
Also die Kommunikation zwischen Bund und Ländern, da sehen wir, dass an der ein oder anderen Stelle auch Optimierungsbedarf ist. Wir sehen zum Beispiel, was etabliert ist, wenn es um Tierseuchenbekämpfung geht. Unterhalb dieser Auslöseschwelle Krisenfall ist klar geregelt, wie die Kommunikation zwischen Ländern und Bund läuft. Und das brauchen wir auch bei diesem Fall der Lebensmittel.
Die Länder sollen zudem sicherstellen, fügt Klöckner hinzu, dass Lebensmittelkontrolleure nicht in einen Interessenkonflikt kommen, der durch die räumliche Nähe zu einem Betrieb entstehen könnte. 2018 wurde knapp 500.000 Betriebe kontrolliert. Das entspricht fast 42% aller registrierten Unternehmen. Die Überwachung von Lebensmitteln erfolgt dabei risikoorientiert. Das heißt, je höher das Risiko, desto häufiger wird überprüft. Im Falle des hessischen Fleischherstellers Wilke waren dabei Listerienkeime nachgewiesen worden. Die Folge: 3 Tote und 37 weitere Krankheitsfälle. Der Betrieb wurde geschlossen. Hessens Verbraucherschutzministerin Priska Hinz hatte Probleme bei der Überwachung des Unternehmens eingeräumt. Heute wurde als Folge dieses Skandals unter anderem vereinbart, so die Grünen-Politikerin Hinz, dass Lieferlisten für den Rückruf in Zukunft elektronisch vorhanden sein müssen.
Damit eine rasche Rückverfolgbarkeit auch stattfinden kann, es darf nicht mehr sein, dass Geschäftsführer, weil der Betrieb insolvent ist, irgendwie ihre Listen in der Schublade haben und dann unsere Leute Mühe haben, sich da durch diese Listen zu wühlen.
Zudem soll es eine zentrale Datenbank geben, auf die alle Länder in Zukunft zugreifen können. Verbraucherschützerinnen und Schützern reichen die heute getroffenen Vereinbarungen nicht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Organisation Foodwatch fordern eine grundlegende Reform der Lebensmittelüberwachung. Die zuständigen Minister sowie die Bundesernährungsministerin gehen davon aus, dass die heute vorhandenen besseren Aufklärungstechniken nicht nur dazu führen werden, mehr über Keime und Infektionswege zu erfahren, sondern auch, dass die Zahl von Produktrückrufen in den kommenden Jahren wahrscheinlich steigen wird.
Die Lebensmittelüberwachung in Deutschland soll besser werden, Panagiotis Gavrilis berichtete. Nach dem Skandal um keimbelastete Wurst der Firma Wilke haben Verbraucherschützer eine grundlegende Reform der Lebensmittelüberwachung gefordert. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner, CDU, hat nun mit ihren Länderkollegen über Verbesserungen bei Lebensmittelkontrollen gesprochen. Darüber sprechen kann ich nun mit Katharina Willkomm von der FDP, Sprecherin für Verbraucherschutz ihrer Fraktion. Guten Abend, Frau Willkomm.
Guten Abend, Herr Heinrich.
Keime in der Wurst, Frau Willkomm, die bei geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein können, kaufen Sie noch Wurst im Supermarkt?
Ja, ich kaufe noch Wurst im Supermarkt, aber an der frischen Theke.
Also Sie haben noch Vertrauen?
Ich habe noch Vertrauen, ja. Ich hege auch noch Vertrauen auch in den hiesigen Metzger meines Vertrauens.
Nochmal zur Erinnerung, die Verfehlungen dieses Wurstherstellers aus Hessen, 3 Todesfälle, 37 Krankheitsfälle und die Agrarministerin, Ernährungsministerin Julia Klöckner appelliert jetzt an die Verantwortung der Unternehmen. Reicht das?
Ich denke, das reicht absolut gar nicht, nur noch an die Verantwortung der Unternehmen zu appellieren. Vielmehr muss Frau Klöckner vor der eigenen Haustür kehren. Man kann sich wunderschön auf der Homepage vom BMEL halt informieren, wie die 7 Schritte der Lebensmittelsicherheit ablaufen. Und davon gibt es 3 nicht unwichtige Schritte, die alleine in behördlicher Verantwortung liegen. Und gerade im Fall Wilke sind gerade diese 3 Schritte nicht eingehalten worden. Das Risikomanagement war fatal, das war gar nicht vorhanden von der Behörde.
Die anderen beiden Schritte?
Das gibt dann ja noch. Die Länder haben ja noch weiterhin auch die Pflichtkontrolle der Kontrolle. Das heißt, die Behörden müssen halt hergehen und gucken, dass was die Unternehmen in ihrer Eigenverantwortung halt selbst alles getan haben und auch dokumentiert haben, ob das alles entsprechend stimmt. Und halt auch wurde von der hessischen Verbraucherministerin auch der 7. Schritt nicht eingehalten, und zwar die verantwortungsvolle Krisenkommunikation. Es wurde viel zu spät der Rückruf von den Lebensmitteln erklärt.
Nun hat ja aber Julia Klöckner gesagt, die Kommunikation zwischen Bund und Ländern solle besser werden, also genau diesen Punkt aufgegriffen, und die Unternehmen sollen Lieferlisten digital zur Verfügung stellen. Das wäre doch schon mal ein Schritt.
Ja, also an erster Stelle finde ich jetzt, dass grundsätzlich, klar, kann man alles digitalisieren. Ist nur die Frage, ob es ausreichend ist, dass man dann einfach die händischen Listen auf einmal digitalisiert. Es ist trotzdem eine riesige Datenflut. Da sieht man halt auch nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen. Und ganz wichtig ist halt, dass das eigentlich schon bestehende, die eigentlich bestehende Stufe des Risikomanagements, wo sich halt die Bundesbehörden und auch die Landesbehörden zusammensetzen und halt einen Plan entwickeln, wie man jetzt halt mit der Risikobewertung, die im vorherigen Schritt passiert ist, halt umgeht. Das ist ja hier halt an der Stelle komplett fehlgeschlagen. Es hat über eine Woche gedauert, bis halt die hessische Verbraucherministerin halt tätig wurde.
Nur, weil Sie diesen Punkt ansprechen, das wurde ja auch besprochen, dass man eben die Kontrolle auf Landesebene heben solle. Das kam ja heute auch durch. Also hat man ja das Signal offenbar verstanden.
Ich denke, weiterhin sollte man daran festhalten, dass halt mehrere Beteiligte und mehrere Ebenen halt auch ein Stück der Verantwortung tragen. Und die Kommunikation zwischen den Ebenen, die muss halt einfach besser gestaltet werden.
Aber hakt es denn nicht, Frau Willkomm, schlicht und ergreifend auch mal wieder am Geld? Denn wenn wir sehen, dass nicht einmal die Hälfte der registrierten Unternehmen im vergangenen Jahr überprüft wurden, spricht das ja auch dafür, da braucht es mehr Personal. Also, um zu meinem Ursprungspunkt zurückzukommen, einfach mehr Geld.
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir jetzt in das System, was ja auch teilweise ja, wie die Verbraucherschützer ja auch angemerkt haben, seine Fehler hat, dann einfach mehr Geld draufzuwerfen. Das löst am Ende des Tages nicht das Problem, sondern man muss halt schon eine Analyse starten, ob man die Risikobewertungen halt auch richtig gehandhabt hat und wo halt mehr ein Schwerpunkt gesetzt werden muss. Also es gibt ja Lebensmittel, die sind weniger kontrollbedürftig als sie zum Beispiel so empfindliche Ware wie Frischwurst.
Sie haben die Verbraucherorganisationen angesprochen. Bei der Vorbereitung auf das Interview habe ich zum Beispiel bei Foodwatch gelesen, die kommunalen Behörden und Landesregierungen stehen in einem permanenten Interessenskonflikt. Warum? Einerseits müssen die regionale Wirtschaft fördern und Arbeitsplätze sichern, andererseits das Lebensmittelrecht in den Unternehmen durchsetzen. Lebensmittelüberwachung in Deutschland, also doch ein Systemproblem. Sehen Sie das nicht so?
Das würde ich jetzt nicht so sehen. Es gibt nicht umsonst Sprüche wie, man kennt seine Pappenheimer. Also ich denke, gerade Kontrolleure, die halt ortsansässig sind oder sich gut in der Umgebung auskennen, wissen halt auch, wo dann am ehesten die Probleme und die Fehler sind.
Mhm. Wiederum die Verbraucherzentrale Bundesverband, da sagt der Chef Klaus Müller, die Probleme seien seit Jahren auch bekannt, seit Jahren ebenfalls nicht behoben. Wenn das alles so klar ist, wie Sie es ja auch gerade beschrieben haben, warum ist da noch nichts passiert?
Warum ist da nichts passiert? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die man gerade auch an Frau Glöckner weitergeben kann.
Sehen Sie das denn, dass im Fall Wilke da eine Kehrtwende möglich ist?
Das weiß ich jetzt nicht, wie Sie jetzt die Frage meinen.
Aufgrund des Falls Wilke, der ist ja offensichtlich, also meinen Sie, dass jetzt etwas passiert, dass sich jetzt etwas ändert?
Ja, Frau Glöckner hat ja schon Änderungen angekündigt. Es liegt jetzt an ihr, auch dementsprechend zu liefern. Aber eine reine Digitalisierung von Lieferlisten und einer zentralen Datenbank halte ich da nicht für ausreichend. Es gibt auch in anderen Lebensbereichen schon, ist jetzt so eine Idee, halt zum Beispiel auch eine App, wie die Katastrophen-App Nina oder Katschmann. Das könnte ich mir halt zum Beispiel halt auch für große Rückrufaktionen auch vorstellen.
Mhm. Katharina Willkommen von der FDP, Sprecherin für Verbraucherschutz der Fraktion. Vielen Dank.
Danke.
Wir bleiben im politischen Berlin um gleich 23.27 Uhr. Es ist das Thema dieser Tage. Zwar sollen die letztendlichen Beschlüsse erst im November fallen. Im Bundestag hat die Regierung heute das neue Klimapaket vorgestellt. Es hagelte Kritik von der Opposition drinnen. Draußen vor dem Reichstag machten Demonstranten von Fridays for Future ihrem Unmut Luft. Barbara Schmidt-Matern.
Während die Jugend von Fridays for Future und Camp Act draußen vor dem Reichstag laut mehr Klimaschutz fordert, rauft sich Matthias Miersch drinnen am Rednerpult die Haare. Der Umweltexperte der SPD-Fraktion hat den Protest von allen Seiten auch im Bundestag ziemlich satt.
Was steht denn in diesem Klimaschutzgesetz drin? Wir verpflichten die Minister, hier Rechenschaft abzulegen, und zwar jedes Jahr. Wir verpflichten die Ministerien, hier gegenzusteuern. Was wollen Sie eigentlich noch?
Eine quälend lange Stunde hat sich Miersch zuvor die Einwände der Opposition anhören müssen. FDP, Grüne, Linke und AfD nutzen die erste Lesung für heftige Kritik am Klimaschutzgesetz. Zu bürokratisch, zu wenige Kontrollen, zu viele Versäumnisse und...
Ihr Modell ist auch noch rechtlich fragwürdig. Das ist tatsächlich derartig monströs, dass sie es sogar geschafft haben, FDP und Grüne in ihrer Gegnerschaft zu vereinen,
sagt Lisa Badum, Abgeordnete der Grünen. Die Umweltministerin, stets freundlich um Ausgleich bemüht, wirbt einmal mehr für ihren Gesetzentwurf. Das gesamte Klimapaket mit dem CO2-Preis und den Fördermaßnahmen bezeichnet Sozialdemokratin Svenja Schulze als gute Basis. Aber das Wichtigste ist für sie:
Das Herzstück dieses Klimaschutzprogramms ist das Klimaschutzgesetz.
Ob beim Verkehr, beim Bauen oder in der Landwirtschaft, jedes Bundesministerium muss sich künftig an sein vorgeschriebenes CO2-Budget halten, sagt Unionsfraktionsvize Andreas Jung.
Jetzt wird Klimaschutz gesetzlich verankert.
Das ist es, was Treibhausgasneutralität 2050 bedeutet. Keiner kann sich mehr hinter dem anderen verstecken.
Denn das Parlament soll die Einhaltung der CO2-Budgets künftig kontrollieren. Doch FDP-Fraktionsvize Frank Sitter überzeugt das nicht.
Was passiert denn, wenn der Verkehrsminister sein Ziel nicht erreicht? Kommt da das Tempolimit auf Umwegen? Diese Antwort sind Sie den Bürgern in unserem Land schuldig.
Einiges schuldig bleibt auch die AfD. Statt eigener Vorschläge für mehr Klimaschutz bezeichnet die Fraktion das Klimapaket der Bundesregierung als Verbots- und Steuererhöhungsprogramm. Eigentlicher Zankapfel bleibt auch in dieser Debatte die CO2-Abgabe in Höhe von 10 Euro. Der Finanzminister klingt hingegen ungewöhnlich fröhlich angesichts der erhofften Einnahmen. Und am Ende offenbart Olaf Scholz, gar einen Hauch von Romantik.
Plötzlich hört man, wie viele Milliarden an Einnahmen aus zusätzlichen Abgaben und Steuern allein bis 2023 zustande kommen. Ich finde, das alles ist ziemlich ausgewogen. Und nochmal, es wird eine Liebe auf den zweiten Blick geben, meine Damen und Herren.
Der Mann scheint offensichtlich Humor zu haben, meine Damen und Herren.
Und Oliver Krischer. Der Grünen-Fraktionsvize ärgert sich zugleich, dass der Staat weiter klimaschädliche Subventionen finanziere.
Barbara Schmidt-Matern. Einst war sie das Prestigeobjekt der CSU. Es sollte im Debakel enden. Nun beschäftigt sich bald ein Untersuchungsausschuss mit der Pkw-Maut. Im Zentrum Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Er muss sich auf harte Auseinandersetzungen einstellen. Das wurde schon heute im Bundestag klargemacht. Nadine Lindner.
Endlich Aufklärung oder Vorverurteilung des Verkehrsministers. Die Meinungen über den Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut gingen bei der Debatte im Bundestag weit auseinander. Die Linksfraktion hat mit Grünen und FDP den Untersuchungsausschuss beantragt. Jörg Cézanne schlägt harte Töne an. Scheuer habe Schaden verursacht.
Die politische Verantwortung dafür tragen Sie. Das müssen wir auch heute. Treten Sie zurück.
Rücktrittsforderungen auch von Stefan Kühn, Verkehrspolitiker der Grünen.
Die Abwicklung des Mautverfahrens und des Schiedsverfahrens, alles wird teuer. Sie tragen die politische Verantwortung, die wir kosten. Kommen Sie Ihrer Verantwortung nach, drehen Sie zurück.
Der liberale Oliver Luksic hält sich zwar mit öffentlichen Rücktrittsforderungen noch zurück, lässt aber sonst kaum ein gutes Haar an Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU.
Sie haben gezockt mit öffentlichen Geldern und das ist das Kernproblem. Und bis heute haben Sie nicht in einer Silbe mal ein Wort der Selbstkritik an den Tag gelegt. Und auch deswegen ist es notwendig, das Ganze jetzt im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufzuarbeiten.
Ganz anders und wenig überraschend die CSU-Fraktion auf Verteidigungskurs für ihren Verkehrsminister Ulrich Lange.
Und das, was Sie hier gerade treiben, zum jetzigen Zeitpunkt Rücktritte zu fordern, sind Vorverurteilungen und alles andere als dienlich dem Rechtsstaat und der juristischen Aufklärung.
CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer verfolgte heute mit ernster Miene die Wortgefechte, griff aber selber nicht ein. Er hatte bei anderen Gelegenheiten zuvor betont, stets korrekt gehandelt zu haben. Zudem wolle er alle notwendigen Informationen liefern. An diesem Kurs bestehen Zweifel. Kritiker werfen ihm Salamitaktik vor. Im Untersuchungsauftrag zum Ausschuss stehen insgesamt 13 Fragekomplexe. Es geht um die Eile beim Vertragsabschluss mit den Mautbetreibern, die Kündigungsgründe nach dem negativen Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Juni und mögliche Zahlungen an Mautbetreiber. In dieser Woche kamen noch neue Vorwürfe gegen Verkehrsminister Scheuer hinzu, über die die ARD und die Berliner Zeitung zuerst berichtet hatten. Es geht um die Rolle des staatlichen Betreibers der Lkw-Maut, Toll Collect. Der soll ein Verschiebebahnhof für 1 Milliarde Euro gewesen sein. Denn Andreas Scheuer hatte nur 2 Milliarden Euro bewilligt bekommen, die Kosten für das letzte Angebot der Mautbetreiber lagen aber bei 3 Milliarden Euro. Toll Collect, so der Vorwurf, soll der Puffer gewesen sein, durch billige Dienstleistungen für die Pkw-Mautbetreiber unter dem Marktpreis. Scheuer hatte das zurückgewiesen. Die Opposition ist entsetzt. Noch einmal Jörg Cézanne von der Linksfraktion.
Ein staatlicher Dienst, eine staatliche Behörde leistet für einen privaten Betreiber Aufgaben und Dienste, die aber überhaupt nicht im entsprechenden Rahmen vergolten werden. Darüber wurde der Bundestag nicht informiert. Und das ist ein so dramatischer Verstoß gegen das Haushaltsrecht, dass das alleine ihren Rücktritt erfordert.
Der Bundestag könnte den Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut bereits in der nächsten Sitzungswoche Anfang November beschließen. Erste Zeugenvernehmungen folgen. Es wird ein ungemütliches Jahresende für Verkehrsminister Scheuer.
Aus Berlin berichtete Nadine Lindner. Es ist 23.33 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. In Brandenburg haben sich SPD, CDU und Grüne nach nur 7 Wochen Verhandlungen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Am Mittag stellten sie in Potsdam die Details vor. Dominik Lenz.
Brandenburg soll zur Gewinnerregion werden, zum Vorreiter bei Themen wie regenerative Energien oder wirtschaftliche Entwicklung. So steht es in der Präambel des 84-Seiten-Vertrages. Der bisherige und wohl auch künftige SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke lobt die künftige Koalition als Koalition der Mitte für die große Mehrheit der Menschen im Land. Der kommissarische CDU-Chef Michael Stübgen verspricht, man werde den Zusammenhalt im Land befördern und die Verhandlungsführerin der Grünen, Ursula Nonnemacher, lobt, alle drei Parteien würden als Sieger vom Platze gehen. Gemeinsam wollen SPD, CDU und Grüne keine neuen Tagebaue mehr in der Lausitz erschließen. Kindertagesstätten sollen in weiteren Schritten beitragsfrei werden. Es soll mehr Polizisten, Richter und Staatsanwälte geben. Trotz voller Kassen wollen die Koalitionäre einen Kredit in Höhe von 1 Milliarde Euro aufnehmen und sich damit nach Jahren des Abbaus erstmals wieder verschulden. Damit sollen Investitionen zusätzlich erfolgen, wie in E-Mobilität, Digitalisierung von Schulen oder Klimaschutzprojekte. Kritik kommt von Seiten der Opposition. AfD-Chef Andreas Kalbitz zeigt sich zwar verhalten optimistisch, was die Investitionsvorhaben angeht, in Sachen Flucht und Asyl spricht er aber von Placebo-Politik. Auch Sebastian Walter, Fraktionschef der Linken, spricht von einem wenig durchdachten Vertrag. Wer Personalaufwuchs in allen Bereichen plane, müsse auch sagen, wo dieses Personal herkommen soll. Vorgestellt wurde auch die Verteilung der künftigen Ministerien. Demnach wird die SPD 5 Ministerien inklusive Staatskanzlei führen, darunter das Finanzministerium. Das wichtige Innenministerium geht an die CDU, die damit 3 Ressorts führen wird. Die Grünen erhalten 2 Ministerien, darunter wunschgemäß Landwirtschaft und Umweltschutz.
An der Stelle ein Sendehinweis. Das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung um 7:15. Falls Sie den Kommentar von Vanja Budde verpasst haben, Blick ins Internet dlf.de. Deutlich mehr Kinder als bekannt sind von ihren Eltern an der US-Grenze zu Mexiko von ihren Eltern getrennt worden. Martina Butler.
Zusätzlich zu den bereits bekannten gut 2700 Kindern wurden weitere 1556 Mädchen und Jungen von ihren Eltern getrennt. Die meisten von ihnen seien unter 12 Jahre alt gewesen. Mehr als 200 waren jünger als 5. Die Bürgerrechtsorganisation ACLU versucht, alle Kinder, die in den letzten 2 Jahren von ihren Eltern getrennt wurden, zu identifizieren. Sie wollen feststellen, ob alle Familien inzwischen wieder vereint sind. Legal Learned, Rechtsanwalt der Bürgerrechtsorganisation, sagte, man müsse diese Familien auf der ganzen Welt suchen. Er befürchtet, dass Eltern ohne ihre Kinder deportiert worden seien. Das Justizministerium hatte die aktuellen Zahlen geliefert, nachdem es von einem Gericht dazu aufgefordert wurde. Offiziell waren Eltern und Kinder im Mai und Juni des vergangenen Jahres getrennt worden, um andere Familien abzuschrecken. Den Eltern wurde wegen des illegalen Grenzübertritts der Prozess gemacht. Die Kinder wurden in Unterkünfte quer übers Land verteilt. Dabei hat die Trump-Regierung nur wenige Daten gesammelt und es ist schwer, die Familien im Nachhinein wieder zusammenzubringen. Experten haben gewarnt, die Kinder würden durch diese Erfahrungen traumatisiert. Die Familientrennungen haben für einen großen Aufschrei in den USA gesorgt. Republikaner und Demokraten hatten die Familientrennungen als unmenschlich kritisiert.
Im Fall der in einem LKW gefundenen 39 Toten hat die britische Polizei einen weiteren Mann festgenommen. Der 48-Jährige kommt wie der Fahrer des Wagens aus Nordirland. Über die Herkunft der Opfer herrscht weiter Verwirrung. Imke Köhler.
Die Ermittler haben 2 Personen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen. Dabei handelt es sich um eine 38-jährige Frau und einen gleichaltrigen Mann aus Warrington im Nordwesten Englands. Zudem bleibt der 25-jährige Fahrer des Lastwagens weiterhin in Untersuchungshaft. Er steht unter Mordverdacht. Bei der Identifizierung der Leichen, die im Kühlcontainer gefunden wurden, gibt es inzwischen Hinweise darauf, dass sich unter den 39 Opfern Vietnamesen befinden könnten. Die Ermittler waren bisher davon ausgegangen, dass es sich bei den Toten um Chinesen handelt. Eine Menschenrechtsgruppe in Hanoi hat aber offenbar eine der Toten identifiziert. Bei ihr soll es sich um eine 26-jährige Frau handeln, die ihren Eltern am Dienstagabend, wenige Stunden vor dem Leichenfund, noch letzte Nachrichten geschickt hat. Medienberichten zufolge heißt es darin: Es tut mir leid, Mama, mein Weg ins Ausland ist nicht erfolgreich. Ich sterbe, weil ich nicht atmen kann. Es tut mir leid, Mama. Der BBC gegenüber hat die Familie der 26-Jährigen offenbar eingeräumt, 30.000 Pfund dafür gezahlt zu haben, dass ihre Tochter nach Großbritannien geschleust wird. Zudem hat die BBC mit 2 weiteren vietnamesischen Familien gesprochen, die offenbar ebenfalls befürchten, dass Angehörige von ihnen in dem Laster gestorben sind.
4 Tage ist der Urnengang nun her, das Auszählungsverfahren hoch umstritten, Proteste und Betrugsvorwürfe waren hochgekocht. Dennoch ist es nun offiziell. Boliviens amtierender Staatschef Evo Morales hat die Präsidentschaftswahl nach Angaben der Wahlkommission im ersten Durchgang schon gewonnen. Ivo Maruschik.
Präsident Evo Morales muss sich nun doch keiner Stichwahl stellen. Gut 4 Tage nach der Abstimmung hat die Wahlbehörde das offizielle Ergebnis veröffentlicht. Danach kommt Morales auf 47,1% der Stimmen. Nach bolivianischem Wahlrecht reicht das für einen Sieg schon im ersten Wahlgang, weil Oppositionsführer Carlos Mesa mehr als 10 Prozentpunkte Abstand hat. Das Ergebnis fällt allerdings denkbar knapp aus und bei der Auszählung kam es zu groben Unregelmäßigkeiten. Wahlbeobachter erheben schwere Vorwürfe gegen die Wahlbehörde. Sowohl die Europäische Union als auch die Organisation amerikanischer Staaten kritisieren, dass die Auszählung vorübergehend gestoppt wurde. Und nach der Unterbrechung zeigten die veröffentlichten Zahlen eine völlig andere Tendenz als vorher. Die EU, die USA und mehrere südamerikanische Staaten forderten Morales auf, sich jetzt einer Stichwahl zu stellen. Nur so könne Vertrauen wiederhergestellt werden. Oppositionsführer Carlos Mesa wirft Morales monumentalen Betrug vor. Morales wollte die Stichwahl um jeden Preis vermeiden, weil die zerstrittene Opposition sich im zweiten Wahlgang voraussichtlich hinter seinem Gegner Mesa versammelt hätte.
Die Rechte von Kindern sollen erstmals gesondert im Grundgesetz verankert werden. Ihre Bedürfnisse werden dann besonderen verfassungsrechtlichen Schutz genießen. So heißt es im Abschlussbericht einer Bund-Länder-Kommission, der heute vorgestellt wurde. Janina Lückhoff.
Das Aktionsbündnis Kinderrechte, dem unter anderem UNICEF, das Deutsche Kinderhilfswerk und der Kinderschutzbund angehören, begrüßt es, dass Kinderrechte bald im Grundgesetz verankert sein sollen. Maßstab müsse aber die UN-Kinderrechtskonvention sein, die unter anderem die Vorrangstellung des Kindeswohls betont. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat in ihrem nun vorgelegten Abschlussbericht mehrere Formulierungen vorgeschlagen, wie Artikel 6 des Grundgesetzes geändert werden könnte. Danach soll unter anderem das Prinzip des Kindeswohls verankert, dem Kind ein Beteiligungsrecht sowie ein Grundrecht auf Entwicklung zugesprochen werden. Die Grünen machen ihre Zustimmung für die Grundgesetzänderung davon abhängig, wie der Gesetzesartikel letztendlich ausgestaltet sein wird. Eine schwache Formulierung, die keinen Mehrwert für die Kinder habe, werde man nicht mittragen, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Dörner. Bundesjustizministerin Lambrecht, SPD, betont, mit der Grundgesetzänderung müssten künftig bei Abwägungsprozessen die Interessen von Kindern deutlicher berücksichtigt werden. Es gehe aber nicht darum, ins Eltern-Kind-Verhältnis einzugreifen. Bis Ende des Jahres will Lambrecht einen Gesetzentwurf vorlegen. Stimmen Bundestag und Bundesrat mit einer Zweidrittelmehrheit zu, könnte die Grundgesetzänderung bis Ende nächsten Jahres in Kraft treten.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Plus und landete bei 26.958 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss ebenfalls im Plus und landete bei 8.029 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Ulla Herrmann.
Zum Schluss drehte der DAX doch noch ins Plus. Er gewann 22 Punkte auf 12.894 Punkte. Immerhin hatte er drei starke Börsenwochen hinter sich. Und auf Wochensicht wurde es sogar ein Anstieg von knapp 2%. Für einen kleinen Dämpfer sorgte das Verbrauchervertrauen hierzulande. Es ist auf den niedrigsten Stand seit 3 Jahren gesackt. Außerdem stagniert der IFO-Index, Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer. Der Stuttgarter Autobauer Daimler profitierte noch immer von den überraschend guten Geschäftsergebnissen fürs dritte Quartal. Das Papier gewann 1,5%. Leicht im Plus auch der bayerische Konkurrent BMW. Nur Volkswagen-Aktien gaben über 1% nach. Dabei hat der Wolfsburger Konzern gerade die 8. Generation des Golfs vorgestellt. Die Motoren sollen weniger verbrauchen und sauberer sein. Doch es gab keine Party, deswegen an der Frankfurter Börse. Mit zu den schwächsten Werten im DAX zählte Henkel. Der Konsumgüterhersteller musste in diesem Jahr bereits 2-mal die Gewinnprognose senken. Nun geht der glücklose Vorstandschef Hans van Beilen zum Jahresende, nach immerhin 35 Jahren im Unternehmen. Die Henkel-Aktie reagierte mit Verlusten von 1,5% auf die Veränderungen in der Führungsetage. Abgeschlagen auch der DAX-Neuling MTU. Beim Triebwerksbauer sind zwar die Auftragsbücher prall gefüllt, auch das Wartungsgeschäft lief ordentlich, die MTU-Aktie verlor dennoch knapp 2%.
In wenigen Tagen sollte er eigentlich kommen, der Brexit am 31. Oktober, so war es mal vereinbart worden, dass es nicht so kommen wird, darüber sind sich die Staaten der EU eigentlich einig. Dennoch ist wenige Tage vor diesem Termin immer noch nichts entschieden. Man habe heute noch keine Entscheidung getroffen, das hat eine Sprecherin der Kommission heute Mittag mitgeteilt. Die Frage werde bei einem weiteren Treffen in der kommenden Woche angegangen. London schaut also nach Brüssel und umgekehrt. Paul Vorreiter.
Dass die EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich bereit sind, dem Vereinigten Königreich eine Brexit-Fristverlängerung zu gewähren, darauf haben sich die Botschafter der 27 EU-Länder bereits vorgestern verständigt. Am Vormittag berieten die Vertreter der Mitgliedstaaten nun 2 Stunden lang darüber, wie lange die Fristverlängerung dauern sollte, und sie legten fest, mit der Entscheidung wollen sie sich erst noch Zeit lassen bis zum Beginn der kommenden Woche. Dann am Montag oder Dienstag soll die Entscheidung fallen. Der Termin ist nicht zufällig. Am kommenden Montag will der britische Premier Boris Johnson das Unterhaus in London darüber abstimmen lassen, ob im Dezember Neuwahlen stattfinden sollen. Die Hoffnung in Brüssel ist, dass die politische Lage in Großbritannien übersichtlicher wird. Denn zurzeit ist noch unklar, ob das Londoner Unterhaus dem Wunsch von Premier Johnson überhaupt nachkommt, Neuwahlen am 12. Dezember zuzustimmen. Nur wenn sie dem zustimmen, will Johnson den Parlamentariern auch mehr Zeit gewähren, das neue Austrittsabkommen zu prüfen. Ebenso ist unklar, welche Chancen der Scheidungsvertrag überhaupt hat, von den Abgeordneten angenommen zu werden. Die EU spielt also erst noch auf Zeit. Vor allem Frankreich hatte bislang für eine kurze Verlängerung des Brexit-Termins um wenige Wochen plädiert. Das soll den Druck auf den Premier aufrechterhalten, das Austrittsabkommen doch noch im Laufe des Novembers durch das Unterhaus zu bekommen. Eine Mehrheit der Länder soll hingegen den Termin am 31. Januar favorisiert haben. Das ist das Datum, auf den der sogenannte Benn Act des britischen Parlaments verweist. Der hatte den Premier dazu verpflichtet, im Falle, dass das Unterhaus bis zum vergangenen Samstag kein Austrittsabkommen gebilligt hat, in Brüssel die Fristverlängerung zu erbitten, um einen ungeregelten Austritt Ende des Monats zu verhindern. Mit Widerwillen hatte Johnson die entsprechenden Formalia erledigt und bei EU-Ratspräsident Donald Tusk die Verlängerung beantragt. Der wiederum hatte sich dafür ausgesprochen, den Briten wie gewünscht eine Verlängerung bis zum 31. Januar zu geben, mit der Möglichkeit auch früher auszutreten, nämlich sobald der Scheidungsvertrag von Londoner Seite ratifiziert wurde. Zeitlich stehen die EU-Mitgliedstaaten noch nicht unter Druck. Sie hätten am Montag immerhin noch 3 Tage Zeit, um den möglichen No-Deal-Brexit am 31. Oktober zu verhindern. Die Sprecherin der EU-Kommission sagte am Mittag, was in den kommenden Tagen nun auf Brüssel zukommt.
What I can tell you is that the EU27 have agreed to the principle of an extension and work will now continue in the coming days. The intention is to take this decision by written procedure.
Die Gespräche würden also in den kommenden Tagen fortgesetzt. Die Festlegung auf einen neuen Austrittstermin soll in einem schriftlichen Verfahren getroffen werden, so die Absicht der EU-Staaten. Das würde einen erneuten Sondergipfel überflüssig machen, bei dem die Staats- und Regierungschefs nach Brüssel kommen müssten.
Die Staaten der Europäischen Union warten also mit der Brexit-Fristverlängerung ab, Paul Vorreiter berichtete. Von Brüssel geht unser Blick nach Washington in die USA. Die innenpolitische Krise in den Vereinigten Staaten wird immer verworrener. Das Justizministerium wurde jetzt in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren damit beauftragt, die Anfänge der Russland-Affäre zu untersuchen. Das bedeutet, staatliche Ermittler ermitteln nun gegen staatliche Ermittler. Das Justizministerium ermittelt also gegen sich selbst. Das alles zielt darauf ab, die Gewaltenteilung und damit das politische System des Landes zu zersetzen. Das ist die Befürchtung der Kritiker. Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler dröselt die Einzelheiten in Washington für uns auf.
Der Präsident gab den Ahnungslosen. Er wisse von nichts. Aber das könne er zumindest sagen. Furchtbare Dinge hätten sich in seinem Lande zugetragen.
I can't tell you what's happening. I will tell you this. I think you're going to see a lot of really bad things.
Er werde die anstehenden Ermittlungen ganz seinem Justizminister William Barr und dessen Team überlassen, sagte Donald Trump.
I leave it all up to the Attorney General and I leave it all up to the people that are working with the Attorney General, who I don't know.
Bei Staatsrechtlern und Demokraten gleichermaßen schrillen alle Alarmglocken. Über Nacht wurden die eher verwaltungstechnischen Untersuchungen zur Überprüfung der Frühphase der Russland-Affäre in den Status eines veritablen strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens versetzt. Präsident Trump ist der festen Überzeugung, dass das FBI sich von unlauteren Motiven leiten ließ, als es 2016 die Ermittlungen in der Russland-Affäre aufnahm. Dass sich auch andere Chefs der Geheimdienste damals an die Fersen des Trump-Teams hefteten, erfüllte seiner Ansicht nach den Straftatbestand der Spionage. Nun holt er zum Gegenschlag aus und setzt das Justizministerium auf die Fährte seiner Verschwörungstheorie. Donald Trump selbst brachte es auf den Punkt, als er davon sprach, dass ab sofort Ermittler gegen die Ermittler ermitteln.
Investigate the investigators.
Damit sehen sich die USA mit der äußerst ungewöhnlichen Situation konfrontiert, dass das US-Justizministerium gegen sich selbst ermittelt, wie die New York Times treffend formulierte. Denn das FBI untersteht dem eigentlich politisch stets unabhängig agierenden Justizministerium. Dessen Chef William Barr macht sich nun die Thesen des Präsidenten und dessen politische Interessenlage im Dickicht des drohenden Impeachment-Verfahrens zu eigen, um die eigenen Dienste anzuschwärzen und sie der verschwörerischen Umtriebe zum Schaden Donald Trumps zu überführen. Der Präsident, der sich von diesem Vorgehen Entlastung erhofft, schürt unterdessen weiter die Theorie, dass dunkle Mächte eines Deep State, eines sogenannten tiefen Staates, gegen ihn arbeiteten und die ganze Russland-Affäre ein einziges riesiges Lügengebäude war, obwohl es an der russischen Intervention im US-Wahlkampf keinerlei Zweifel mehr gibt.
This was the worst hoax in the history of our country.
Justizminister William Barr hat für dieses Ermittlungsverfahren den Bundesanwalt John Durham aus Connecticut gewinnen können. Für den ehemaligen Mafiajäger wurden die juristischen Vollmachten erheblich ausgeweitet. Er kann jetzt Zeugen unter Strafandrohung vorladen, Dokumente anfordern und sogar eine Grand Jury berufen. Das alles vor dem Hintergrund einer sich immer weiter zuspitzenden Krisenlage für den Präsidenten, der zwar die Russland-Affäre einigermaßen abschütteln konnte, nun aber zutiefst in die sogenannte Ukraine-Affäre verstrickt ist. Zeugenaussagen von Spitzendiplomaten belasteten Donald Trump in dieser Woche schwer. Er habe nicht nur den ukrainischen Staatspräsidenten massiv unter Druck gesetzt, um an belastendes Material gegen seinen potenziellen demokratischen Gegenkandidaten Joe Biden zu kommen, sagte der US-Botschafter in Kiew Taylor vor dem Kongress aus, sondern er habe dafür auch geheime Kanäle für eine zweifelhafte Neben-Außenpolitik unter Führung seines persönlichen Anwalts Rudy Giuliani geschaffen. Die Demokraten, die mit aller Kraft auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump hinarbeiten, reagierten in höchstem Maße alarmiert auf das zweifelhafte Ermittlungsverfahren des Justizministers gegen die eigenen staatlichen Institutionen. Sie sprachen von der tiefen Besorgnis, dass das Justizministerium unter Führung William Barrs seine Unabhängigkeit preisgegeben habe. Sollte das Ministerium zum Instrument für präsidiale Vergeltung mutieren, werde dem politischen System des Landes und der Rechtsordnung irreparabler Schaden zugefügt, warnten sie.
Thilo Kössler berichtete aus Washington. Anzügliche Bemerkungen, die Hand da, wo sie nicht hin soll. Rund jeder elfte Beschäftigte in Deutschland ist einer Studie zufolge in den vergangenen 3 Jahren im Job sexuell belästigt worden. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat in Berlin die Ergebnisse dieser Umfrage vorgelegt. Volker Fintermer.
Noch immer fehlt in weiten Teilen der Gesellschaft das Verständnis dafür, dass es sich um keine Kavaliersdelikte handelt, wenn Kolleginnen oder Kollegen am Arbeitsplatz mit Sprüchen oder Berührungen gezielt sexuell belästigt werden. Die heute vorgelegte Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat dazu im vergangenen Jahr mehr als 1500 Beschäftigte in Unternehmen befragt, die dort schon länger als 3 Jahre tätig waren, und die Ergebnisse sind ernüchternd. Jede elfte der befragten Personen hat in dieser Zeit sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz erlebt. Frauen waren davon mehr als doppelt so häufig betroffen wie Männer. Dabei sind Berufe mit Kundenkontakt, also etwa in Geschäften oder im Umgang mit Patienten oder Klienten, noch stärker mit sexuellen Belästigungen konfrontiert als solche im alleinigen Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Aber bei 19% der Befragten waren es die Vorgesetzten oder betrieblich höher gestellte Mitarbeiter, von denen der Übergriff ausging, was Familienministerin Franziska Giffey zum Anlass nimmt, auf die geltende Rechtslage zu verweisen.
Das ist vielen auch nicht bekannt, dass die sexuelle Belästigung nicht eben irgendwas ist, naja, so irgendwie dazwischen, sondern das ist ein Straftatbestand.
Bei den meisten Belästigungserfahrungen handelt es sich der Umfrage zufolge auch nicht um einmalige Vorfälle. 8 von 10 Befragten erlebten mehr als einmal eine solche Konfrontation. Und in 82% der Fälle waren die Täter ausschließlich oder überwiegend Männer. Doch gerade im beruflichen Umfeld kann sich eine sexuelle Belästigung recht schnell zu einer psychischen Belastung der Betroffenen entwickeln. Zwar erklärte eine Mehrheit der Befragten, sich unmittelbar nach einer Belästigung verbal, also mit Worten, gewehrt zu haben, aber fast die Hälfte der Betroffenen hatte auch keine Kenntnis darüber, dass es nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz die Verpflichtung zur betriebsinternen Beschwerdestellen gibt, wo solche Vorfälle vertraulich aufgenommen werden müssen. Der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke, mahnt deshalb auch den Nachholbedarf der Unternehmen an.
so wie in Betrieben beispielsweise Beschäftigte wissen, wo der Feuerlöscher hängt oder wo der Notausgang ist, sollten auch Arbeitgeber ihrer Pflicht nachkommen, die Beschäftigten vor sexueller Belästigung zu schützen.
Und auch für Familienministerin Franziska Giffey ist klar, dass sich in dieser Frage kein Unternehmen davonstehlen darf.
Aus Berlin berichtete Volker Findhammer. Wir kommen zur Presseschau. Katrin Baumhöfer ist im Studio.
Es geht um Meinungsfreiheit, ein Thema, zu dem sich nach den Aktionen gegen AfD-Gründer Lucke und den früheren Innenminister de Maizière auch Bundespräsident Steinmeier geäußert hat. Es kann nicht sein, dass die Störer obsiegen, schreibt dazu die FAZ. Ebenso wie der Staat nicht dulden darf, dass erlaubte, friedliche Versammlungen von Gegendemonstranten unmöglich gemacht werden, so darf eine Universität nicht den Krawallmachern das Feld überlassen. Nein, das Feld ist von Gewalttätern zu räumen, damit die Luft der Freiheit wehen kann. Es ist bezeichnend, aber offenbar notwendig, dass nun auch der Bundespräsident daran erinnert hat, dass niemand schweigen muss, wenn ihm etwas nicht gefällt, dass es aber nicht akzeptabel ist, Menschen mit einem anderen Weltbild zum Schweigen zu bringen. Der Berliner Tagesspiegel meint, Steinmeiers Mahnungen zur Streitkultur sollten nicht nur auf die Auswüchse bezogen werden, sondern auch auf Ursachen, Anlässe, Akteure und kommunikative Bedingungen. In den sozialen Netzwerken wird Frontmacher und Polarisierung belohnt, weshalb sich Politiker, die dort nach Zustimmung und Stimmen suchen, zwangsläufig darauf einlassen müssen. Zwischen Rechten und Linken sind die Unterschiede oft gar nicht so groß. Den Populismus, den wir beklagen, schaffen wir selbst. Es ist ermüdend, aber offensichtlich notwendig, immer wieder zu betonen, betont ihrerseits die Rheinpfalz aus Ludwigshafen, wer die eigene Meinung mit der Meinung aller, wer das eigene Wollen mit dem Volkswillen gleichsetzt, steuert auf direktem Weg in die Diktatur. Wie weiter in Syrien? Diese ungelöste Frage wird ebenfalls in den Zeitungen kommentiert, zum Beispiel im Kölner Stadtanzeiger. Es ist ein Dreiklang, der zum Verzweifeln ist. Die Türkei glaubt, machen zu können, was sie will. Die Europäer können nichts machen. Die Amerikaner wollen nichts mehr machen. Die Europäer schaffen es einfach nicht, eine ernsthafte Rolle im syrischen Konflikt zu spielen. SPD-Fraktionschef Mützenich hat wegen der Syrien-Offensive die Mitgliedschaft der Türkei in der NATO in Frage gestellt, dazu die Rheinzeitung aus Koblenz. Natürlich ist es schwer zu ertragen, mit Ankara an einem Tisch zu sitzen, wenn die Türkei in ein Nachbarland einrückt und sich mit dem Vorwurf von Kriegsverbrechen konfrontiert sieht. Doch zum einen sollte jeder, der einen Rauswurf der Türkei zur Sprache bringt, erstmal klären, ob das überhaupt möglich ist. Denn das sieht der NATO-Vertrag gar nicht vor. Hier geht es um die Frage, wie weit Russland seine Einflusszone ausweiten kann. Erdogan ist nicht so stark, wie er sich gibt, wirft dazu die Ludwigsburger Kreiszeitung ein. Russland und die Türkei werden so schnell keine echten Freunde, weil sie im Kaukasus miteinander konkurrieren. Außerdem kann Moskau der Türkei wirtschaftlich praktisch nichts bieten. Allenfalls einer kleinen Clique, die sich mit Öl- und Gasgeschäften bereichert, nicht aber der Masse der Türken. Die sieht ihre wirtschaftliche Zukunft nach wie vor in einem guten Verhältnis zu Europa, zumal viele von ihnen Verwandte auf dem Kontinent haben. Hier muss Europa ansetzen.
Katrin Baumhöfer mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Ich lege Ihnen noch unsere Frühsendung ans Herzen. Morgen früh, ab kurz nach 6, geht's weiter. Unter anderem mit dem Thema die türkische Offensive in Syrien. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.